Fragen wie Marvin versus Julian fragen und sowas.
Das sind die einzig relevanten Fragen, die Leute interessieren. Die Leute wollen Beef. Was sagst du eigentlich zum Beef mit Marvin
gibt
und mir?
Gibt kein Beef.
Was?
Es gibt kein Beef.
Du weißt, dass es Beef gibt.
Nein, es gibt
kein Beef. Er will es noch nicht wahrhaben.
Nein.
Übrigens, es läuft schon. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcast. Diesmal hier auch auf YouTube. Musste natürlich sein, denn wir haben einen Stargast hier. The one and only Jan Frisse.
Danke, dass ich hier sein darf.
Natürlich, immer. Und ihr habt es nachgefragt. Es war die wohl begehrteste Folge jemals, nach der ersten sehr erfolgreichen, die übrigens die meistgehörteste ist. Ich glaube,
echt jetzt?
Mit fast 500 Plays auf den bekannten Podcast-Plattformen.
Sehr stabil.
Wäre die auch auf YouTube gekommen, wären es natürlich weit über 10.000 gewesen. Wissen wir beide. Ansonsten, wir haben hier ein riesen Setup aufgebaut. Wir hoffen, es funktioniert alles. Also, ja, Professionalität wird an den Tag gelegt.
Man sieht gar nicht, wie cool das aussieht. Da sind wir selber auf dem Display. Hier haben wir die Audiospur, die aufgenommen wird.
Ich würde sagen, hier, für alle YouTube-Zuschauer, einmal hier ein Behind-the-Scenes. Hier sind wir wunderschönen Menschen. Hier ist das Mikrofon und hier natürlich voll professionell mit Audition alles aufgenommen. Dementsprechend freut mich, dass du hier bist. Ist ja schon der dritte Tag jetzt und die Zeit verfliegt wie nichts.
Absolut.
Wild.
Ist immer so hier. Für Gäste halt.
Für Gäste. Ja, wenn man hier wohnt, dann irgendwann kommt schon so die Routine rein, aber wie kam es eigentlich damals? Vielleicht mal, weil wir ja jetzt hier sind, auch aus gegebenen Anlass. Ich kann natürlich absolut jetzt nachvollziehen, warum du auch extra, war ja der Grund hauptsächlich, unter anderem wegen dem Gym. Was war das für dich auch wirklich das Gym? Deswegen bist du hergekommen? Oder ich meine, du warst hier wahrscheinlich auch mal zu Besuch, hast dir angeguckt und hast dann alles erlebt, wie ich jetzt auch oder wie wir jetzt auch. Und das hat dich damals dazu auch bewogen, hierher zu ziehen.
Ich war tatsächlich in 2017 das erste Mal hier und damals auf einem Brad Schoenfeld-Seminar, wenn ich mich nicht irre, und dann immer mal wieder für Seminare hier gewesen, natürlich auch immer das Gym besucht. In 2017 sah das noch ganz, ganz anders aus hier. Und na, mich hat es dann schon relativ zeitnah auch hier hingezogen. Also ich glaube, ich habe in 2018 mich dazu entschlossen, dann auch hier hinzuziehen. 2018 war das halt finanziell nicht möglich, da war halt Coaching gerade erst dabei, sich maßgeblich zu etablieren. 2019 war meine Prep, 2020 war ja nicht möglich aus offensichtlichen Gründen.
Absolut.
Und 2022 war es dann soweit, dass ich mich dann auch entschieden habe, diesen Schritt zu machen. Und der primäre Grund ist schon unter anderem das Gym, aber man muss natürlich auch sagen, Wien ist eine Weltstadt. Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt und hat natürlich noch einiges anderes zu bieten, was ich natürlich auch schon alles ausgiebig und umfangreich so getestet habe.
Natürlich. Also Jan ist gar nicht genauso ein Einsiedler wie ich und macht nur Arbeit, Training und Optimierungsprozesse rund ums Bodybuilding. Nein, wir sind natürlich kulturelle, bewanderte Individuen. Deswegen war ich auch natürlich schon in der Innenstadt und habe mir so viele Sehenswürdigkeiten angeguckt, wie man nur kann.
Ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre immer mal wieder so ein bisschen was mitbekommen. Also es ist jetzt nicht so, als bin ich hinhergezogen, habe gar nichts gesehen, so von daher. Also ich wurde da schon von ein oder anderen Personen ein bisschen durch die Stadt getourt.
Und wir haben uns ja eigentlich gewünscht, dass Jan das mit uns auch macht, aber
na.
Gut.
Da müsst ihr euch jemand anders suchen, sorry.
Perfekt. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Also jeder, der so ein bisschen dieser Natural Bodybuilding Coaching Bubble ist, die natürlich von wahrscheinlich dem Mainstream Fitnessstudio-Gänger oder dem Fitness-YouTuber XY, den man so in der Szene kennt, gar nicht wahrgenommen wird, weil es einfach so eine kleine, aber feine Community ist. Die lebt ihr halt komplett und das in seinem Leben auch so präsent haben zu wollen, indem man hierher zieht und das jeden Tag auch hautnah miterlebt, sich vernetzen kann, gleichgesinnte Leute trifft. Das gibt einem, denke ich, sehr, sehr viel. Und was natürlich der Hammer ist, also es gibt, glaube ich, kein Fitnessstudio, kein Gym, wo man so zielgerichtet und produktiv jegliche Sportart trainieren kann, die man sich vorstellen kann. Jetzt natürlich spezifisch auch Bodybuilding. Maschinentechnisch, ich habe schon mehrfach gesagt, eigentlich alles da, was man sich wünschen kann. Natürlich gibt es immer noch mehr.
Fast alles, ja.
Ja, fast alles.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, was ich Ende diesen Sommers sage, wenn ich dann doch nochmal ein bisschen durch die Welt gereist bin.
Ja.
Da gibt es einige Anlaufstellen, die auch sehr, sehr sehr, sehr krass sind. Sehr umfangreich. Unfassbar viele Marken auch am Start haben. Das ist nochmal was anderes, weil da gibt es dann natürlich auch Gyms, die wirklich zielgerecht nur Bodybuilding machen. Mhm. Und das Gym hat ja eigentlich alles an Kraftsportarten. Nichtsdestotrotz, was natürlich, was Bodybuilding angeht, auch einen extrem großen, guten qualitativen Umfang. Und naja, ich bin eigentlich primär hergezogen zum Arbeiten, zum Trainieren und zum Arbeiten, ja.
Halt die Mischung aus allem,
ja.
Ich hat's gemacht.
Ja, voll. Kann mir aber auch vorstellen, dass ich also jetzt nicht zeitnah, auch nicht irgendwie mittelfristig, aber kann mir schon auch vorstellen, dass ich jetzt nicht mein ganzes Leben in Wien verbringe. Ja.
Klar. Ich meine, man sieht auch, da habe ich auch letztens ein Video zu gemacht, man kann natürlich auch in jedem oder fast jedem kommerziellen Studio sein Training, ich sag mal, zu 95% optimal gestalten, wenn man denn wirklich hart, gewillt ist, hart zu trainieren und mit dem, was man hat, weiß umzugehen. Nichtsdestotrotz, man weiß es wertzuschätzen, was man auch hier hat.
Es kommt immer, es muss immer aus dir selbst rauskommen. Mhm. Du kannst in einem FitX genauso hart trainieren wie hier, wenn das, was du in dir hast, stimmt. Mhm. Und klar, das Gym hilft natürlich und von außen. Du hast natürlich auch vielleicht, wenn du einen schlechten Tag hast, du kommst hier rein und du hast vielleicht dann, also du hast halt direkt einen Hype, der gebildet wird, den du jetzt vielleicht in deiner Kette nicht hast. Aber grundsätzlich, wenn du trainieren kannst, dann kannst du eigentlich überall hart trainieren. Mhm. Klar, Umfang hat natürlich einen Einfluss. Und es macht auch definitiv Sinn, herzukommen und das Ganze aufzusaugen, aber du musst jetzt nicht nach Wien ziehen, um optimal trainieren zu können. Also, ja. Es kann quasi, wenn du wirklich eh schon sehr, sehr gut bist, es kann so die Kirsche auf der Torte sein. Nichtsdestotrotz, wenn zum Beispiel alle andere Sachen nicht passen, dann bringt dir auch das Umfeld hier nichts. Oder vielleicht nicht das, was einer Person, was einer Person weiterhelfen könnte, wenn alles andere passt.
Ja, definitiv. Also, wenn euer Mindset stimmt und ihr den Sport liebt, lebt und nach dem bestmöglichen Outcome strebt, dann, wie gesagt, könnt ihr auch mit freiem Gewicht, mit einer langen und Kurzhanteln, wie ich zum Beispiel im Lockdown, schon sehr, sehr viel rausholen. Und wie man gesehen hat, auch eine Prep relativ erfolgreich dann überstehen. Da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Thema. Ich meine, wir sind ja jetzt ein Jahr im Coaching zusammen. Mhm. Ziemlich genau. Ich meine, wann war das so? März, April, wo du mich dann übernommen hattest?
Also die erste Show war Anfang Juni.
Ja.
Und das waren, ich glaube, es waren 12 Wochen out zu GmbF, kann das sein?
Kann schon gut hinkommen, ja.
Es waren 12 Wochen out zu GmbF, das müsste dann gewesen sein Anfang April? Hm. Mitte April, Anfang April.
Also exakt ein Jahr eigentlich, kann man so sagen.
Ja, voll.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, also du kannst ja erstmal sagen, wie du es wahrgenommen hast. Fang du mal an. Wie hast du das Jahr vielleicht mal so grundlegend wahrgenommen? Wo sagst du vielleicht, haben wir gut arbeiten können? Was ist gut gelaufen? Was, ich meine, weniger gut fällt uns da, glaube ich, haben wir schon gesagt, wenig ein. Aber kurzes Roundup vielleicht.
Okay, so ein jährliches Recap ist schon relativ umfangreich. Also
ich verstehe.
Relativ umfangreich. Vielleicht. Ja. Also ich denke, die Prep haben wir damals so gut gehandelt, wie es ging für die Situation. Es wäre sicherlich nochmal anders gelaufen, hätte ich dich die komplette Zeit gepreppt und gecoacht auch. Nichtsdestotrotz denke ich, für die Situation haben wir da schon sehr, sehr gute Resultate abgeliefert. Und Offseason bisher auch eigentlich ohne Probleme. Also du hattest die Woche hattest du Covid, warst eine Woche raus und that's it. Also eigentlich bisher sehr, sehr produktiv. Und ich meine, klar, diese Post-Competition-Phase, da warst du ja auch einen Monat, glaube ich, raus.
Ja,
kann das war so eine, das war ja, glaube ich.
Ich glaube, es waren ein, zwei Monate fast schon. Eineinhalb. Nichtsdestotrotz war er natürlich down. Wir haben geschnackt, also das steht außer Frage. Und ich habe natürlich weiter nach Plan mehr oder weniger trainiert. Ich glaube auch nicht, weil ich, ja, wisst vielleicht, bin nicht so gut durch die Post-Comp-Phase gekommen. Ich glaube, da hätte mir auch, egal wer, nicht helfen können. Ich musste das mit mir selbst ausmachen, da selbst auch zurechtkommen gewisserweise.
Ich glaube einfach, dass der Einfluss oder das Essverhalten in der Prep auch schon gewissermaßen deine Post-Competition-Phase bestimmt, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man das natürlich innerhalb der Prep besser gehandelt hätte, dann wäre vielleicht auch Post-Prep ein bisschen einfacher gewesen. Post-Prep ist natürlich nie einfach. Dennoch glaube ich, dass du jetzt beim dritten Mal nach der Season in 2023 deutlich besser rauskommen wirst und deutlich weniger Problematiken haben wirst in der Post-Competition-Phase.
Ja, gehe ich auch von aus. Ich habe zwar schon ein bisschen Schiss, dass mir alle Süßstoffe gestrichen werden, die ich mir so schon ausmale für die Prep, aber
Ja, es gibt einen gewissen Trade-off. Es ist halt nur, guck mal, du musst dir halt vorstellen, als du bei mir angefangen hast, warst du ja schon, es war schon so ein zweischneidiges Schwert. Also das war ja da vom S-Walten schon
kritisch.
Kritisch. Und ich wollte dich ja noch weiter pushen.
Ja.
Und es war jetzt auch so, ich hätte ich dir jetzt da einfach 8 Wochen out gesagt, hey, streich alles raus, das hättest du wahrscheinlich nicht mitgemacht. Da muss man dann natürlich irgendwo den Kompromiss finden und das bestmögliche Resultat gewährleisten, ohne dass halt irgendwas, also es muss ja laufen. Ja,
genau.
Ich denke, wir gehen da später in den Fall. Ich habe da teilweise auch Notizen zu den Fragen gemacht in Bezug auf die Peak Week auch damals. Ich glaube, da sind so ein paar Sachen, die hätten einfach besser laufen können. Ja. Aber daraus lernst du natürlich auch vor allem. Ich habe da definitiv auch einiges lernen können. Also ich habe definitiv einiges aus dieser Prep mitgenommen an Erfahrung als Coach und ja, nächstes Jahr wieder, ich freue mich.
Absolut, nächstes Jahr, gutes Stichwort. Jetzt ist ja die Off-Season, ich meine, ja, ich sag mal zu 60% rum. Die Hauptarbeit ist, denke ich, jetzt getan, so was den Aufbau angeht. Jetzt wird natürlich nach dem Pre-Prep-Cut, der jetzt in, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich aus dieser Woche hier rausgehe, vor allem aus der Session jetzt. Aber ich denke mal, 3-4 Wochen werden wir noch in diesem Meso verbringen, 2-3 eher. Und dann wird es in den Cut gehen. Schauen wir mal. Ne? Bin mal gespannt. Mir geht's noch sonderlich, also ganz, ganz gut. Ja?
Du bist tatsächlich jemand, der sehr lange trainieren kann, also sehr lange ohne Deload auskommt. Ich habe selten oder eigentlich weniger Athleten, die so fortgeschritten sind wie du. Also du hast ja auch gute Kraftwerte und trotzdem 6+7 Wochen teilweise pushen können ohne Deload.
Wir haben auch mal kurz geschnackt, woran das liegen könnte. Wir sind dann auch ziemlich schnell drauf gekommen, was hat er oder sie oder was habe ich jetzt in der Vergangenheit auch gemacht, und das war natürlich sehr compound-lastig, sehr emotional geprägt, in dem Sinne, dass ich auch ja bestimmte Übungen einfach nicht rausnehmen wollte und weiterhin pushen wollte. Ich habe teilweise in einer Lower Session Leg Press, Hip Thrusts und einen Hip Hinge, also eine Kreuzhebe-Variation gehabt, ein SLDL und ein RDL, und das sind ja eigentlich 3 Compounds und teilweise halt in jeder Übung 4 Sätze. Man muss zugeben, nicht mit der Intensität, aber das, die ich jetzt an den Tag lege, aber das Volumen war insane. So, und das ja, in Kombination auch mit der Zykluslänge, die damals, weil ich mir auch viel selbst geprogrammt habe, natürlich auch immer viel länger war, als sie hätte sein sollen oder können. Ja, hat wahrscheinlich auch so eine kleine Resistenz gegenüber Ermüdung aufgebaut oder ja, so eine Gewohnheit etabliert, da einfach auch ja länger pushen zu können, wenn ich will. So, aber Es ist auch typenabhängig.
Ich glaube, du bist da auch jemand, der einfach dann auch am Zahnfleisch so ein bisschen geht für 1-2 Wochen und dann aber auch einfach da durchbeißt.
Sicherlich. Ja. Aber ich, es ist auch immer so, ich habe da nicht selbst Zweifel, aber manchmal denke ich mir, ich sehe halt dann andere Leute hart trainieren und das, in meiner Wahrnehmung sieht das immer noch mal härter aus als das, was ich mache. So teilweise, dann denke ich mir, trainiere ich dann vielleicht doch nicht intensiv genug zum Teil. Ist immer so eine schwierige Geschichte, woran es denn wirklich dann liegt. Aber klar, ich gebe auch ehrlich zu, ich bin nicht scharf darauf zu deloaden. Und wenn, dann, wie du schon sagst, sind halt 7-8 Wochen rum oder 7 Wochen rum.
Ja.
Und dann merke ich es halt dann auch irgendwann, dass es halt faktisch einfach auch nicht mehr möglich ist, dass ich müde bin, dass ich lethargisch bin, auch keine Lust mehr habe auf Training. Das ist so das erste Anzeichen. Weil man kann immer irgendwie durch die Ermüdung durchpushen und noch irgendwie noch einen Satz machen und sich, aber weiß nicht, wenn du dann irgendwann auch gar keinen Bock mehr hast, dann ist es immer schwierig. Ja, dann kommt die Motivation auch nicht mehr so leicht im Set.
Ja, gerade wenn Trainingsmotivation dann zum Schluss in extrem absinkt, da musst du dann auch irgendwo den Cut-off machen, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn du dich wochenlang noch irgendwie ins Gym schleppst und aber einfach dann dort nicht mehr produktiv arbeiten kannst. Weil einfach die Trainingsmotivation. Ich meine, 1, 2, 3 Sessions, vielleicht eine Woche, aber das maximal. Spätestens da würde ich dann auch den Cut machen, den Deload dir einbringen, dir einholen und dann eben wieder frisch in den neuen Zyklus starten.
Muss aber auch sagen, ich glaube, eine Sache, die jetzt auch in dem System mit eine Rolle spielt, weil wir fahren ja jetzt seit wir wieder zusammenarbeiten, seit Ende der Diät eigentlich ungefähr denselben Plan, mit derselben Struktur, eine Lower Session, die wirklich mich komplett auseinandernimmt, aber dann halt 4 Einheiten die natürlich auch entweder Push-Full-Body oder Pull-Full-Body-Einheiten sind, aber dennoch wenig Compound-lastig. Ich habe ja für den Oberkörper fast keine Compound-Übung. Ist alles sehr schwachstellenorientiert, sehr isoliert auch. Viel für die seitlichen Delts, viel für den Lat auch isoliert. Logischerweise sind die Schwachstellen, da kommen wir auch nachher drauf. Aber das spielt vielleicht auch unten ein bisschen mit rein. So.
Was meinst du mit, du hast keine Compound-Übung?
Also keine mehrgelenkigen, schweren Grundübungen zum Großteil. Also ich habe jetzt keinen Bend-Over-Row oder...
Ja, du hast keine freie Rudervariante, aber that's it. Also ich habe dein Programming jetzt gerade nicht offen hier.
Aber ich habe auch zum Beispiel kein normales, schweres Bankdrücken. Ich hab drei Sätze an der Flat, Hammer Strength, Bench Press.
Aber schwer. Aber
klar, aber irgendwie sind die... Ich weiß nicht. Die nehmen mich nicht so ran, wie sie vielleicht sollten.
Es ist systemisch vielleicht nicht so belastend wie eine Barbell-Benchpress so.
Ja. Das stimmt. Naja, gut. Deswegen mal gucken, wie lange dieser Zyklus noch geht. Aber am Ende steht dann der Cut an und dann das Ziel, haben wir schon gesagt.
Bin sehr gespannt auf den Cut. Muss dir aber auch widersprechen in Bezug auf die Offseason. Da wird nochmal einiges folgen nach dem Cut bis zum Prep-Kickoff. Und da wird es auch ziemlich sicher nochmal neues Programming geben. Weil du, wie du jetzt gesagt hast, wir haben das Programming, was wir dann im... Wann haben wir wieder begonnen zu arbeiten? Im September? Ja, das so müsste im September, irgendwie rum. Seitdem haben wir die gleiche Struktur. Wir haben das Ganze natürlich feingetuned. Wir haben auch immer mal wieder Übungen rotiert.
Genau.
Aber jetzt nach dem Cut wird es dann auch sicher neues Programming geben, was nochmal anders ausgelegt ist. Gerade weil wir jetzt nach dem Cut auch sehen, was gegangen ist, wo halt potenziell immer noch Schwachstellen sind. Meistens ist es jetzt natürlich nicht so, als hätte sich jetzt alles geändert in einem halben Jahr. Aber wir schauen mal. Ich denke, wir werden da definitiv weiter in den Rücken angreifen. Und dann schauen wir mal in Bezug auf deine Arme, Delts, was bis dahin gegangen ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, rein visuell, Delts und Arme sind sehr, sehr gut gekommen. Hamstrings auch. Rücken ist halt so eine Sache, weil du halt einfach auch sehr viel Körperfett am Rücken hältst. Ich glaube, da werden Resultate erst wirklich sichtbar, wenn du dann halt auch wieder ein Körpergewicht von unter 90 Kilo hast.
Ja, sehe ich ähnlich. Und dann kommt auch der V-Taper mehr rein, dann schmilzt absolut das Hüftfett und dann sieht das auch wieder ästhetischer aus, dann zeichnet sich die Silhouette wieder mehr ab und dann sieht man auch mal vielleicht auch Vergleichsfotos von der letzten Diät, wo ich ungefähr das gleiche Gewicht hatte, was da gegangen ist. Man muss natürlich sagen, es wird jetzt nicht Tag und Nacht sein. Ich trainiere schon 7-8 Jahre so. Es ist jetzt nicht so, als wären das Newbie-Gains, nur weil ich da jetzt mehr Fokus draufgelegt habe. Nichtsdestotrotz, so spezialisiert und isoliert auf Schwachstellen gegangen bin ich noch nicht, auch nicht so intensiv und hochvolumig. Spezifisch dann auch viermal die Woche den Side-Delt dran zu nehmen, auch damit anzufangen, habe ich davor noch nie gemacht. Teilweise auch, das war ja der komplette Game-Changer überhaupt, den Lat halt das erste Mal gefühlt, so wirklich isoliert zu hitten. Es ist mir bewusst noch nie wirklich gelungen davor. Weil ich es auch nicht wirklich so priorisiert hatte und auch nie wirklich wusste, wie dann doch genau ich spezifisch alles andere rausnehme und nur den Lat isoliert treffe bei Rudervariationen, bei vertikalen, horizontalen Zügen. Das war mir einfach nicht so präsent, wie man das dann doch sehr, sehr gut und sehr einfach, wenn man weiß, wie hinbekommt. Und da bin ich auch guter Dinge, dass da was gegangen ist. Wäre auch traurig, wenn nicht. Und das motiviert auch, einfach zu sehen, was ist dann optisch auch nächste Saison nochmal möglich, wenn es dann halt auch vielleicht gegen ein umfangreicheres, nochmal stärkeres Teilnehmerfeld geht. Das wird definitiv der Fall sein. Herbstsaison und
auch,
kein Corona-Einfluss mehr, hoffentlich. Also von daher.
Es bleibt spannend. Ich würde tatsächlich gerne die Ungarn-Show wieder mit dir machen.
Ja.
Müssen wir mal schauen, ob sich das in 2023 ausgeht. Je nachdem, welche Shows da halt überlappen. Dieses Jahr ist die Ungarn-Show, glaube ich, am Tag der GNBF. Dann wird natürlich in dem Fall der deutsche Contest priorisiert. Aber die IMBA hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, dir auch.
Ja.
Ja.
Viel besser als die GNBF, no offense, aber es war halt einfach eine Kulisse und eine Halle da.
Es war ein Wettkampf ohne Covid-Einfluss in Zeiten von Covid, sagen wir es mal so.
Also, was vielleicht auch nicht ganz so geil ist auf dem Papier, aber für den Athleten halt und für das alles drumherum.
Ja, voll. Also ich meine, es waren schon viele Leute da dafür, dass es Juni 2021 war und eigentlich ja gefühlt gerade der Lockdown halt
vorbei
war.
Ja.
Ja.
Das hätte man in Deutschland, hätte man sich vor ein paar Wochen noch nicht mal hier richtig vorstellen können, in der Art und Weise, ohne Masken und gar nichts. Naja, war schon weird, jetzt einkaufen zu gehen, teilweise ohne Maske. In Österreich ist ja noch nicht so locker, ne? Da haben die es ja wieder zurückgenommen, soweit ich weiß.
Es ist auch immer so, gefühlt bei mir ist, ich schaue halt keine Nachrichten, oder also ich schaue jetzt keine österreichischen Nachrichten. So, ich kriege das dann, wenn, ein bisschen über Instagram mit. Ja. Und dann manchmal ist halt so, okay, jetzt ist wieder Maskenpflicht, jetzt ist wieder keine Maskenpflicht. Und manchmal setze ich dann einfach eine auf, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Aber ja, also in Deutschland, ich war jetzt vor kurzem in Deutschland, ist tatsächlich gar keine Maskenpflicht mehr. Es war tatsächlich ein bisschen weird, weil du gehst halt raus und du brauchst keine Masken mehr tragen. Auch in Öffis nicht mehr, oder?
In der Deutschen Bahn, also ich bin von Karlsruhe ja mit dem IC nach München und dann wieder nach Österreich, da musste man. Und ich habe auch, ich glaube, die erste halbe Stunde keine Maske aufgehabt, weil ich mir sicher war, ich muss nicht. Und dann habe ich irgendwie doch so ein Beipackt oder weil was in Durchsage gehört und dann fuck, scheiße.
Ja, ich glaube, es war der Supermarkt, der mich dann so ein bisschen überrascht hat, weil
ich
dann einfach reingelaufen bist und ja, musst du keine Maske mehr tragen.
Voll. Vielleicht noch, apropos Contest nächstes Jahr, welche Wettkämpfe neben der INBA in Ungarn sind dann angepeilt? Was würdest du sagen, was würde sich anbieten?
Ist schwierig zu sagen, also es gibt natürlich so ein paar Kandidaten, die, denke ich, werden wir ziemlich sicher machen, aber so ganz genau kann ich es halt noch nicht sagen, weil es kommt ein bisschen auf die Schedule an und wie auch nächstes Jahr eventuell wieder Contests überlappend sind. Also was so die Standardkandidaten sind, halt sicher GNBF, UKDFBA, sicher. Das sind so die zwei Wettkämpfe, die wir sicher, also die ich auf jeden Fall als Coach sicher mitnehme, jetzt zum Beispiel auch mit Marvin. UKDFBA, denke ich, bist du grundsätzlich auch ein Kandidat für. ANBF als eventuell als Warm-up, Evo Classics, je nachdem wie sich das dieses Jahr bewährt und auch je nachdem wie die nächstes Jahr gelegt ist. Dieses Jahr ist hier mit der UKDFB an einem Wochenende. Für mich als Coach werde ich das jetzt wahrscheinlich irgendwie einrichten können, dass ich an beiden Wettkämpfen am Start bin, aber als Athlet, ja, machst du es halt nicht. Also dann entscheidest du dich halt für einen, weil es wäre viel zu stressig, da jetzt noch irgendwie in der Nacht, ne? Das werden wir nicht machen.
Aber du gehst dann zu beiden diese Saison?
Also wenn es möglich ist, dann ja. Ich habe natürlich die UKDFB priorisiert, weil da wissen die beiden Athleten, die dort starten, auch schon sehr, also das steht schon so lange fest, das steht schon länger fest, als die Evo Classics überhaupt bekannt gegeben wurde. Von daher wird die jetzt natürlich priorisiert. Ich halte da mein Wort, dass ich vor Ort bin. Aber wenn ich bei der Evo am Start sein kann und bei der UKDFB am Wettkampftag, also wenn das möglich ist mit dem Flügen, ich habe schon geschaut, das ist theoretisch möglich und das vom Ablauf auch so ist, dass ich diese Flüge schaffe, bei der Evo, dann werde ich ziemlich sicher bei beiden Wettkämpfen am Start sein.
Krass, und es sind aber Athleten auf beiden Wettkämpfen?
Ja,
oder?
Ja.
Okay.
Ja, klar.
Halt nur nicht nur nicht einer ist bei beiden, sondern halt unterschiedliche Athleten.
Ja, ja, genau, das meinte ich. Also, genau. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn die am gleichen Wettkampf, dann machst du einen von beiden. Ja.
Logisch. Ist halt auch entspannter für viele vielleicht, die jetzt nicht so reisewillig sind oder sagen, sie wollen sich den Stress dann nicht machen, dass halt noch ein zusätzlicher Wettkampf zumindest um die Ecke ist.
Ja, das absolut. Das ist definitiv eine gute Sache. Und ich meine, wenn sie den jetzt in der Siegerlandhalle halten, dann ist es natürlich auch eine spektakuläre Kulisse und ist auch sicherlich, also ich bin recht zuversichtlich, dass es ein gutes Event wird, sagen wir es mal so.
Wie Jan Bad Fallingsbostel, das ist nicht geil.
Ja, also Bad Fallingsbostel wird dieses Jahr auf jeden Fall dann die Woche danach wieder besucht. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja.
Und ja, mal schauen,
wo es geht.
Ist ein gemütlicher Wettkampf, ja.
Genau.
Ja. UKDFB, also letztes Jahr war die größere Klasse, also es gibt eine kleine, eine mittlere und eine große Klasse, war bei der UKDFB schon ziemlich, ziemlich heftig. Ich schaue mir das mal dieses Jahr an, kann ich dir da noch mal Input geben, ob das immer so ist oder ob das es wird ja sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch variieren. Und dann entscheiden wir halt, ob wir UKDFB machen, aber ich kann mir das schon gut vorstellen.
Ja, ich versuche confident zu bleiben, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste und einfach gucken, was geht. Also Ziel, ich kann ja mal sagen, also wenn ich einen Wettkampf mitmache und da irgendwo eine Klasse gewinnen könnte, overall muss es ja gar nicht sein, so, also Pro-Card, da wollen wir jetzt nochmal nicht von träumen. Gibt ja Leute, die schreiben sich das auf die Fahne, ich will die Pro-Card holen in der Saison. Also erstens, du hast es nicht in der Hand und zweitens, irgendwo ist auch Konfidenz und Arroganz so ein bisschen treffen sich, also weiß ich nicht. Würde ich jetzt mir ja, nicht anmaßen, dass.
Es ist nochmal ein Unterschied, ob du sagst, dass du eine Pro-Card gewinnen möchtest oder ob du, dass du alles tust, eine Pro-Card zu gewinnen und du wirst eine
Pro-Card
zu gewinnen.
Genau, exakt, logisch.
Also, ja.
Deswegen. Also lieber konservativ bleiben oder halt, oder ich sag mal, tiefer stapeln, aber trotzdem selbstbewusst rangehen, weil ja, im Endeffekt hat man das nur zu einem gewissen Teil selbst in der Hand, aber ja, 4 Wettkämpfe generell wären schon nice. Und ich meine, Ungarn, denke ich, wenn dieses Jahr, wenn nächstes Jahr nicht wieder unser, ich zerstöre alles, was mir in den Weg kommt, auch mit mir auf der Bühne steht, dann könnte ja das eventuell eine Option sein, wo was geht. Aber
also grundsätzlich, ich denke, da spreche ich auch für, kann ich auch für dich sprechen, aber kannst du gerne nochmal Input geben, wenn du da irgendwie widersprichst. Wir kommen natürlich, um zu gewinnen. Keine Frage. So, ich gehe nirgendwo hin, und um ja, nicht richtig zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir hier trotzdem irgendwo realistisch bleiben. Es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jemanden, jetzt rein hypothetisch, ich habe jemanden, der First-Timer ist, der noch nie auf der Bühne stand, der vielleicht auch von der Genetik eher durchschnittlich ist. Es bringt ja nichts, wenn ich dem jetzt einrede, dass er den Overall gewinnt, weil der wird den Overall sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Mhm. Von daher, da irgendwo ein realistisches Ziel zu haben, ist schon gut. Das kann auch durchaus höher gesteckt sein. Du musst halt nur aufpassen, dass du da nicht so viel Fokus drauf legst, dass wenn du das dann nicht schaffst oder vielleicht nur nah dran kommst, dass es sich dann nicht crusht danach. Aber wenn du nur ein extrinsisches Ziel hast und gar nicht den Prozess an sich genießt oder genießen kannst, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dann wirst du, wenn du dein extrinsisches Ziel nicht erreichst, wird das alles in sich zusammenfallen. Und dann wirst du dir im Nachhinein denken, hey, wofür habe ich das überhaupt gemacht? Während der eine hohe intrinsische Motivation hat, trotzdem dieses extrinsische Ziel hat, kann dieses extrinsische Ziel nutzen, um den intrinsischen Prozess zu maximieren, einfach weil es ist ein Wettkampfsport, wir gehen kompetitiv rein, hast aber trotzdem immer diesen Prozess und die allgemeine Freude auch daran, dass selbst wenn du dann dieses Ziel nicht erreichst, weil einfach an dem Tag jemand neben dir stand, der besser war, das kann immer passieren, das kann jedem passieren, dass du dann trotzdem im Nachhinein nicht denkst, ey, wofür habe ich das alles gemacht? Weil Wettkampf-Bodybuilding, Natural-Bodybuilding ist im Endeffekt auch immer eine Riesenerfahrung. Und das sollte schon im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz, ich bin extrem kompetitiv und auch sehr resultateorientiert. Also wollen nicht drum herum reden. Man kommt, um zu gewinnen. Was dann im Endeffekt wird, ist halt einfach von so vielen Faktoren abhängig. Und die sind eben nicht nur Faktoren, die du selbst in der Hand hast. Von daher, ja, schauen wir dann einfach, was geht nächstes Jahr.
Ich sag mal so, Team Frisse, und das ist ja auch irgendwo das Coole, wenn man auch einen Coach hat, dass man sich auch so in gewisser Weise einem Team auch zugehörig fühlt, da wird einiges gehen, denke ich auch. Ja. Nächstes Jahr, dieses Jahr denke ich auch. Hast ja auch ein paar Athleten, die du dieses Jahr vorbereitest. Dementsprechend.
Also nächstes Jahr, rein vom Roster jetzt, also rein, was ich jetzt an Zusagen habe, ist sehr, 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 sehr vielversprechend.
Also ihr hört's, ne?
Also.
Wenn ihr vorhabt zu starten, überlegt es euch lieber dreimal, ja? Also immer schön, ja? 2024 ist auch noch ein Spaß. Top. Ich würde sagen, lass uns vielleicht noch ganz kurz über deine Prep reden, aber wir machen hier mal kurz einen Cut. Da geht's, nur einen ganz kurzen. Ja, das interessiert die Leute auch, weil Jan ist ja auch zum Athlet, ne? Ja. Er versteckt sich natürlich immer unter seinem Hoodie, ist immer bescheiden, aber wir machen mal kurz einen Cut, und zwar jetzt. Und da sind wir wieder.
Ist das jetzt die Werbepause gewesen eigentlich? Spielst du da jetzt Werbung ein oder sowas?
Könnt ihr, verdammt. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich eine Werbung einspielen.
Ja. Kannst meine Coaching-Slides.
Yes, einfach, ja, perfekt. Wo waren wir stehen geblieben? Deine Prep. Du startest ja nächstes Jahr im Frühjahr.
Ja.
Wie läuft's? Kannst du ja mal so ein kleines Update geben, wie jetzt so der Stand ist, wie der Fahrplan ist.
Pre-Prep-Cut hat jetzt gerade angefangen, also letzten Samstag, sehr gemäßig noch. Also ich denke, da werde ich jetzt den ersten Drop morgen im Check-in haben. Und Plan ist halt, circa 8 bis 10 Kilogramm Körpergewicht zu verlieren, jetzt von 85 auf irgendwas zwischen 75 und 77. und danach sehr, sehr präzise, so wie Lukas das generell auch angeht, sehr präzise und konservativ wieder Gewicht zuzunehmen, bis dann eben die Prep Richtung Winter startet. Ich weiß nicht genau, wann sie startet. Ich denke, irgendwas zwischen Mitte November, Ende November, Anfang Dezember, irgendwie so in die Richtung, und geplant ist dann halt im Frühjahr zu starten, um sicher bei der GmbF, bei der internationalen Deutschen, und dann halt zu schauen, was sonst noch drumherum stattfindet. Also INBA in der Niederlande hat da in der Regel was, und dann ja vielleicht noch einen dritten Wettkampf. Aber zweimal sicher, und dann schauen, was geht und wie auch generell das Jahr an sich läuft. Weil es ist schon ein sehr, sehr vollgepacktes Jahr, und wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Saison im Herbst 2023 angekündigt. Quasi, wenn ich aus der Prep rauskomme im Juni, circa im Juni oder im Mai, wann auch immer, Mitte Mai, ist ja für euch quasi gerade, ihr seid dann so 3 Monate in, dann beginnt so langsam, aber sicher beginnt so die heißere Phase der Prep. Klar, es ist noch nicht irgendwie die wirklich späten Phasen, so alles unter 8 Wochen out, aber wenn ich dann halt da eine gewisse Anzahl an Athleten betreue, dann muss ich da halt auch einfach den Fokus bewahren.
Ja.
Und ja, also die 2 Wettkämpfe machen wir mal sicher und dann mal schauen, was sich sonst noch anbietet.
Es wird auf jeden Fall crazy, und ich denke, ein Jan Frisse geht auch nicht auf die Bühne, ohne richtig stabiles Conditioning an den Tag zu legen. Deswegen verfolgt das, und
Prep kommt mir, also 2019 Prep ist wie für mich wie ein anderes Leben, weil diese ganze Covid-Zeit dazwischen auch lag.
Ja.
Und das kommt mir utopisch lange hervor.
Glaube ich dir.
Und das sind gerade mal 2,5 Jahre. Das kommt mir vor wie vor 10 Jahren.
Ja, das stimmt. Also
gut.
Wenn ich überlege, ich meine, das erste Mal auf der Bühne stand ich 2018, das sind auch erst 4 Jahre so, das ist auch irgendwie, gut, das sind 4 Jahre, bei dir sind es jetzt dann 3, aber trotzdem, man denkt, man war ein anderer Mensch, aber ich hatte damals auch noch Haare, von daher war es ja eigentlich auch fast ein anderer Mensch, der da auf der
Bühne stand. Ich auch, aber ich habe jetzt auch noch welche.
Top, okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in die Fragen rein. Ihr habt ja ein bisschen was an Fragen dagelassen. Am besten, ich gehe mal in die Screenshots, die ich dir geschickt habe. Da habe ich die auch auf einen Blick. Und zwar fangen wir an. Wie würdest du, Ronja hat gefragt, also mit Ronja müssen wir anfangen. Übrigens,
also doch nicht der Reihenfolge nach, sondern.
Ach so, aber welche war.
Nein, mach du. Ich scroll dann einfach dahin, wo ich.
Okay, warte mal, dann muss ich. Gut. Okay, dann fangen wir. Perfekt, einfach. Professionell, einfach nicht WhatsApp geschlossen. Grüße gehen raus, Michelle. Ich habe gesehen, Nachricht von dir. Du hörst die Folge natürlich safe. Aber back zum Thema. Ronja hat gefragt, wie würdest du Julian als Athleten beschreiben? Stärken, Schwächen, mental, Physik? Shoot. Bin mal gespannt.
Ja, es kamen tatsächlich recht viele Fragen, so deine Stärken, deine Schwächen. Dann kam auch die Frage, was sind Marvins Stärken, was sind deine Stärken?
Wir können,
das wird eine sehr interessante Episode. Also ich muss hier auf jeden Fall aufpassen, was ich sage.
Die spicy Frage dann am Ende.
Ja, jetzt mal, wir machen die alle hintereinander. Ich brauche jetzt nicht deine ganzen Stärken auflisten. Nee, dann.
Das ist
was sind deine Stärken? Ich würde auf jeden Fall sagen, du bist ein Arbeiter. Also du kannst auf jeden Fall arbeiten, du kannst auch viel arbeiten, haben wir auch gerade darüber geredet in Bezug auf das lange Training, auch ohne Deload. Du kannst auf jeden Fall knüppeln, und knüppeln ist nicht alles im Bodybuilding, aber es ist ein großer Teil im Bodybuilding. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wenn wir uns jetzt die Physik anschauen, haben da natürlich in der letzten Season vor allem rausgestochen. Du weißt es natürlich, deine Quads, und was man auch sagen muss, Es ist natürlich deine zweite Season, aber es war auch deine zweite Season, wo du dich. Die erste Season war selbst vorbereitet, oder?
Ja.
Die zweite war die zur Hälfte selbst vorbereitet, dass du dafür, dass du das Ganze selber gemacht hast, auch wirklich sehr conditioned warst. Also du bist jemand, ich meine, du hattest schon einen sehr, sehr harten Look. Und klar, du warst kein First-Timer mehr, aber wie gesagt, selbst gepreppt. Und ich denke, dass das ist zum gewissen Grad eben auch Genetik. Es ist definitiv auch eine Stärke, diesen grainy Look, den du da erreicht hast am Ende. Und das wird natürlich jetzt über die Jahre mit, ich meine, du bist ja auch noch jung, warst auch in 2021 noch jung. Das wird natürlich mit mehr Muskelmasse und immer häufigerem Starten dann auch immer weiter etabliert. Also ich würde sagen, Muskulär definitiv Quads. Ich finde deine Struktur an sich auch sehr gut. Wir haben, brauchen halt mehr Delts, die haben wir jetzt mittlerweile. Brauchen aber immer noch mehr Delts, weil mehr Delts gehen immer.
Absolut, mehr Arme
gehen immer. Und ansonsten, ja, definitiv der Unterkörper halt. Vor allem die Quads, aber ich denke generell, dass auch in der nächsten Season dann der Unterkörper deutlich ausbalancierter ist. Glutes hattest du ja auch eigentlich durchaus gute. Ja.
Noch ein bisschen mehr Streifen und dann.
Ja, noch das letzte bisschen Conditioning und dann bist du da auf jeden Fall auch am Start. Ansonsten, wie gesagt, Delts, Unterkörper und Linie. Arme sehen tatsächlich jetzt in Real Life hier auch ziemlich gut aus. Also ich bin mal gespannt, inwieweit wir die noch weiter priorisieren jetzt nach dem Cut auch. Und ansonsten, was definitiv deutlich besser geworden ist, ist das Vertrauen, was du in mich steckst. Mhm. Da hatten wir ja auch am Anfang der Zusammenarbeit in der Prep so ein bisschen Probleme, gerade was das Training angeht. Ich kann mich erinnern, wir haben da ausgemacht quasi, ich schaue mir das mal an, ich mache hier und da vielleicht kleine Verbesserungen, wo ich denke, dass es sinnvoll sein könnte. Und dann gab es da, ich will nicht sagen, einen Riesenaufschrei. Es war auf jeden Fall schon so, es war schon relativ viel Gegenwind, obwohl ich jetzt gar nicht großartig was geändert habe. Also das hast du auf jeden Fall nach der Prep komplett abgelegt, wo du quasi zu mir dann auch in die Offseason ins Coaching gegangen bist, dass du wirklich einfach machst. Und hinterfragen ist eh gut und Fragen stellen ist eh super wichtig. Ich muss ja auch eine Erklärung haben. Wenn dein Coach keine Erklärung hat, warum er irgendetwas macht, dann würde ich am besten ganz schnell wegrennen. Aber es ist halt eine Sache, wenn du jemanden nicht vertraust und alles ständig hinterfragst, und das halt einfach an Vertrauensmangel liegt oder ob du einfach interessiert bist und einfach die Gründe, die rationalen möchtest, die dein Coach eben hat für die Entscheidungen, die getroffen wurden. War jetzt Stärken und Schwächen, ne?
Ja. Aber muss zum Conditioning, weil ich dazu noch was sagen wollte, muss aber auch sagen, klar, ich war schon gut in Form, so es war auch nicht die beste Form ever. Ich war schon 2018 mal deutlich leaner, klar, auf der Bühne damals. Aber diese letzten ein, zwei Monate, der letzte Monat vor Ungarn, aber auch natürlich die Zeit bis zur GNBF, das hätte ich alleine niemals geschafft. Niemals. Ich wäre so zugrunde gegangen. Ich hätte mich dahin auch niemals selbst pushen können, weil deswegen sage ich auch immer wieder, wer sich vorbereitet und sich keinen Coach holt, der also macht sich's unnötig schwer und lässt tendenziell in den meisten Fällen noch was auf der Strecke.
Ja.
Psychisch, mental einen Support zu haben und auch das hat mir zumindest geholfen, auch Rechenschaft schuldig zu sein, im positiven Sinne, so jemand zu haben, der ja will, dass man erfolgreich ist und sich dem auch hinzugeben und dann zusätzlich nochmal so einen internen Grund zu haben, dass da auch wirklich hinzugehen in diese unangenehmen Regionen, da hilft einfach jemand, der im Hintergrund da ist für einen, der einem auch sagt, was zu tun ist und der einen auch von den Momenten abbringt, wo man selbst zweifelt und auch selbst aufhören möchte und alles hinwerfen möchte, einen da wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, beruhigt und sagt, ey, wir haben schon so viel geschafft und jetzt geht's um die letzten Wochen, du bist fast am Ziel, jetzt aufzugeben, du würdest dich hassen in der Zukunft, das sich bewusst auch zu machen, dass man auch mal durch diese dunklen Phasen gehen muss, das kann halt ein Coach einem super abnehmen, einfach diesen Zweifel und diese schlechten Tage, die man einfach auch hat, die kommen werden, die immer in der Prep irgendwann da sind. Und deswegen, klar, vielleicht habe ich schon einiges mitgebracht, aber diese letzten paar Prozent
schwierig. Ja, ich habe schon einiges mitgebracht. Also ich habe dich ja, ich meine, ich würde ja jetzt nicht jeden einfach, also
natürlich.
Grundsätzlich übernehmen macht schon Spaß, weil du kannst halt auch als Coach irgendwo Einfluss haben und eine Prep gewissermaßen entweder deutlich besser machen noch oder halt sogar eine Prep retten. Jetzt in deinem Fall hat da einfach alles gestimmt. Also das war einfach von der Zeit her top. Und es war ja eigentlich primär Posing und die letzten paar Prozent Körpergewicht, die verloren wurden.
Absolut.
Ja, gut. Ich erinnere, ich glaube, ich habe mit niemandem so intensiv in so kurzer Zeit so viel Posing gemacht. Also wir haben ja, ich glaube, wir haben bis Ungarn 2 Sessions die Woche gemacht und nach Ungarn haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt nochmal anziehen und haben wir einfach 3 Live-Posing-Sessions.
Ich kann mich noch an die Session mit Lukas erinnern, als Lukas auch noch da war.
Wir hatten, wann waren die? Wir hatten Dienstags-, Donnerstags- und Sonntags-Sessions.
Ja, irgendwie so. Ich erinnere mich. Ich habe mir teilweise, wir haben ja so viel gequatscht dann auch. Und er wollte trotzdem noch immer das Check-in haben, ne? Also spricht ja auch für ihn so. Es ist halt Routine, klar, das gehört dazu. Und ich war dann so, dieses, also es war ja alles anstrengend. Und ich habe gedacht, wir posen schon dreimal, sehen uns dreimal. Ich war eh null kommunikativ damals. Und jede Konversation, jedes Meeting, jeder Termin, jede Verpflichtung, die man hat. Und dann auch noch das Posing ist super fordernd und anstrengend. Aber Jan wollte auch noch ein Check-in. Und das, klar, also das war stabil, die Zeit.
Ja.
Aber jetzt genug des Lobes, vielleicht jetzt auch mal die Schwächen. Weil
also Schwächen in der Offseason. Also ich kann jetzt vielleicht drauf eigentlich, ich sag mal Schwächen in Klammern, weil vieles davon war eben in der Prep am Start. Mhm. Und das müssen wir halt einfach beim nächsten Mal besser machen. Das musst du beim nächsten Mal besser machen. Das müssen wir in den Griff bekommen. Bin ich aber auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn ich Einfluss von Anfang an auf dich habe und du halt auch mit einer Offseason-Form oder mit einer Form in die Prep reingehst, wo dein Essverhalten auch sehr normal ist, denke ich, wird sich davon sehr, sehr viel von alleine legen. Essverhalten, also generell, du warst extrem emotional gebunden an Essen. Das war jetzt gar nicht nur Essen, sondern halt auch alles, was dazu gehört. Also Salzkonsum, Süßstoff, Leitgetränke, so Kaugummis. Kram halt. Kaugummis. Das sind alles Sachen. Ich bin niemand, der jemanden per se direkt alles rausstreicht, weil ich glaube, das kann auch tatsächlich Stress induzieren. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass du aus einer Offseason kommst und dein Essverhalten ist normal und du kaufst nicht 3 Packungen Kaugummi am Tag und trinkst nicht 3 Liter Leitgetränke am Tag, dann musst du eben schauen, dass wenn du diese Sachen nutzt, dass du sie gezielt einsetzt und nicht überkonsumierst und vor allem nicht so früh überkonsumierst. Also eigentlich nie überkonsumierst, aber halt, dass du sie erst nutzt, wenn du sie wirklich brauchst oder wenn du wirklich davon profitierst und dann halt auch wirklich das Ganze in Check hältst und schaust, dass es nicht übermäßig viel wird. Weil du willst nicht in die Prep reinstarten mit einem Liter Süßstoffgetränk und dann pro Monat 1 Liter mehr trinken und am Ende trinkst du nur noch Leitgetränk. Mhm. Das hat auch einen extrem, sehr, sehr häufig habe ich gesehen, dass es einen sehr, sehr negativen Einfluss auch auf Food Focus allgemein hat, wenn du eben diese ganzen Süßstoff-Sirupe Kaugummis vielleicht nicht unbedingt, aber Kaugummis ist das Problem, wenn du jetzt halt 3 Packungen Kaugummis kaufst, das sind ja auch Kalorien. Macht jetzt vielleicht 4 Monate out nicht großen Unterschied, aber was ist 4 Wochen out? Und natürlich auch da, wenn du ein Übermaß an Süßstoffen konsumierst in Bezug auf deine Darmgesundheit, auf deine Verdauung, vor allem auch die Verdauung und vor allem auch, auf die mentalen Aspekte, auf die Psyche, macht das einfach keinen Sinn und da muss man einfach schauen, dass man das Ganze begrenzt. Ich streiche das nicht raus, aber ich werde es dir definitiv begrenzen in der nächsten Prep.
Kann ich mir so ein Konto eröffnen, sage, ich trinke mal eine Woche nichts?
Nein.
Ja, ich verstehe das.
Ich spreche da auch aus Erfahrung, absolut. Ich war selber nicht anders. Also Valentin hat mir in 2019 sowas wie Walden Farms und so Sirup-Kram und so, das war nicht drin. Aber zum Beispiel Süßstoffgetränke habe ich halt auch gemerkt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann trinke ich 3 Liter Cola Zero koffeinfrei am Tag. Und da war es dann halt auch begrenzt und zum Beispiel in der Peak Week war es für mich auch komplett raus, beziehungsweise ich habe dann irgendwann Porridge und so weiter konnte ich noch mit Süßstoff süßen, aber zum Beispiel Leitgetränke und Monster und so ein Kram war komplett raus und da kann ich mich erinnern, da war meine Post-Show Mahlzeit war in der Regel einfach Oats und dazu einfach 2 Liter Cola Zero koffeinfrei, die ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, innerhalb von 20 Minuten reingedrückt habe.
Seems healthy, though.
Ja, absolut. Man muss das Ganze einfach kontrolliert und dosiert nutzen. Und das ist etwas, wo ich ein extremes Auge bei dir drauf haben werde nächstes Mal. Ansonsten, ja, Genauigkeit in der Ernährung, wenn es drauf ankommt. Ich meine, wir werden da sicherlich noch über das Salz-Desaster sprechen.
Ich will dazu überhaupt nichts sagen.
Ja, also man muss einfach sagen, das Problem ist, das ist halt auch so eine Sache. Ich probiere eigentlich, wenn jemand in die Prep reinstartet, dem Individuum direkt einzutrichtern, wie wichtig Genauigkeit ist. Weil auch wenn du jetzt vielleicht in den ersten paar Monaten jetzt nicht großartig, wenn das Resultat nicht großartig leidet, wenn du jetzt nicht so genau deine Macro-Ranges hittest oder halt einfach eine größere Range hast, dann hast du trotzdem, du etablierst diese Gewohnheit, dass du deine Sachen nicht so genau hittest. Von daher von Anfang an einfach direkt diese winzig kleinen Ranges, halt sie einfach ein und du wirst davon extrem profitieren am Ende, weil du so automatisiert bist, du wahrscheinlich eh sehr, sehr viel das Gleiche isst, dass du dann nicht mehr das Problem hast, dass du Probleme hast mit Genauigkeit. Also ich kann mich erinnern, bei dir war am Ende ja auch das Ding, dass es für dich einfach gefühlt so anstrengend war, alles so genau zu timen und zu organisieren. Und weil du es halt vorher nicht gemacht hast. Und es kam halt dann in diesem sehr ermüdeten Zustand noch dazu, alles abzuwiegen, Salz, Flüssigkeit, etc., etc. Ja. Und das, wenn du das vorher schon etabliert hast, dann machst du es einfach, egal ob du jetzt am Ende stark ermüdet bist, super lethargisch bist. Das ist genauso wie, ich hatte diese Routine, oder es ist eigentlich immer meine Routine auch in der Off-Season, ich habe die Routine, jeden Abend meine Küche aufzuräumen und meine Küche einmal so abzuwischen und Spülmaschine ein- und auszuräumen, die läuft dann immer noch durch. Einfach alles clean zu haben, dass ich mich am nächsten Tag nicht drum kümmern muss. Und am Ende der Prep, natürlich wollte ich das nicht mehr machen. Ich habe es trotzdem jeden Tag gemacht und es stand auch gar nicht in Frage so, zur Debatte. Und genauso ist es auch mit Ernährungsgewohnheiten. Von daher, wir müssen einfach schauen, dass am Ende die Genauigkeit, wenn es dann wirklich drauf ankommt, aufs Gramm genau, dass das genailed wird. Wenn wir da über die Peak, ich habe mir das mit der Peak irgendwo noch notiert.
Da haben wir schon im letzten Podcast eigentlich drüber gesprochen, aber müssen wir einfach, ja.
Ansonsten, ich denke, dass du insgesamt, also du bist ein Arbeiter, du hast halt am Ende war einfach, man hat einfach gemerkt, dass mental da, du warst wirklich an deiner Grenze so. Da kam natürlich dann auch äußerlich, teilweise selbst verursacht dann auch noch Sachen dazu. Ich meine, ich würde niemandem empfehlen, umzuziehen. Ich hätte das auch wahrscheinlich da, wann bist du umgezogen? 3 Wochen auch bist du umgezogen?
Ja, das war, also ich wollte den finalen Umzug. Also ich muss den Umzug in der Prep organisieren. Mhm. Umgezogen selbst wäre ich dann natürlich erst nach der Prep.
Ja, du bist auch aber in der Prep umgezogen.
Oder? Ich bin dahin gefahren in Airbnb so und habe dann alles gehabt und habe dann von dort die Prep zu Ende gemacht, was ultra dumm war, weil gewohnte Umgebung zu verlassen, die du monatelang davor hattest, ist einfach nicht klug. Also du brauchst deine Routine und davon profitiert ja auch, oder davon zehrt ja auch so eine Prep von Routinen, von Sachen, die du, wo du weißt, es funktioniert. Du kannst dich da wirklich immer auf das Gleiche vorbereiten, da kommen keine unvorhergesehenen Ereignisse, weil das nimmt dich immer aus dem Flow raus und das ist immer Stress und das wird sich immer negativ auch auf den Prozess auswirken und das hätte ich einfach auch mehr vor Augen führen müssen, aber
ich hätte es dir mehr ausreden sollen. Ich weiß, wir haben darüber geredet und ich war auch skeptisch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch sehr skeptisch war, du hast mir halt versichert, dass alles gut geht, ich hätte es dir einfach noch ein bisschen mehr ausreden sollen.
Sagen also Jan ist schuld.
Ich übernehme Teilschuld.
Gut.
Perfekt. Ja. Aber man muss einfach sagen, auch jetzt in der Offseason, ich denke, dass du insgesamt einfach mental stärker geworden bist, auch wahrscheinlich durch diese harte Phase in der Prep am Ende. Auch wenn du jetzt vielleicht in dem Moment an der Grenze gegangen bist, lernst du natürlich auch daraus und wirst natürlich auch irgendwo, du wirst halt tougher dadurch. Also du lernst halt durch diese harte Phase zu gehen, die durchzustehen, das zu erledigen trotzdem, egal wie du dich fühlst. Und dadurch fällt dir dann danach, wenn Dinge wieder in der Offseason sind, generell leichter. Und ich glaube auch, dass die nächste Prep dir insgesamt durch verschiedenste Faktoren leichter fallen wird.
Ja, bin ich auch von überzeugt.
Ja, ansonsten Posing war Katastrophe, als wir angefangen haben. Dann zum Schluss war es solide, würde ich sagen. Aber auch da werden wir beim nächsten Mal nochmal eine Schippe draufsetzen.
Ich meine auch, dass man sich immer wieder die Basics vor Augen ruft mit den wöchentlichen Check-ins, auch in der Off-Season, macht auch schon einiges, um so eine Grundleistung im Posing abzurufen jedes Mal. Bei so Sachen wie Lücke zwischen Arm und Oberkörper verdecken, kompakt sein, Brust rausnehmen bei der Side-Chest, was weiß ich, Glutes, Beinspannung immer beibehalten bei den Front- und Backposen. So Geschichten, wie man Sachen grundlegend steht, das habe ich ja jetzt auch mittlerweile verinnerlicht und weiß das und deswegen starten wir auch von wo ganz anders. Auch wenn natürlich, ich denke mal, ein paar Posing-Sessions definitiv noch dazukommen werden. Und jetzt vielleicht noch zu unserem Herr Haupt. Was haben Sie dazu zu sagen? Also der Beef ist natürlich 100% real, also wenn ihr die nächsten 1,5 Jahre richtig Entertainment haben möchtet, dann folgt Marvin Haupt und mir auf Instagram und dann werden hier richtig die Fetzen fliegen, denn ich lasse ihm kein Stück Raum für Siege. fahren Sie fort. Sag einfach nichts dazu. Einfach jetzt zum Thema wieder zurück.
Ja. was ist denn das Thema nochmal? Also das Thema,
die Frage,
Lara hat gefragt, wo du besser geworden bist. Also ja, ich habe ja jetzt Stärken, Schwächen aufgezählt oder halt dich generell, denke ich, als Athlet eingeschätzt.
Yes.
Was war die Frage? Was
also ist Marcel geworden? Hat gefragt, Marvin versus Julian, Stärken und Schwächen
beider. Ja, das haben wir ja danach noch.
Ah ja.
Aber ich dachte, wir hacken dich jetzt erstmal ab.
Genau, ja, okay. Dann Lara hat gefragt, wo hat Julian in den vergangenen Monaten am meisten Progress gemacht? Ich meine, das haben wir ja auch im Endeffekt schon irgendwo abgedeckt. Muskulär,
Hamstrings, Delts, Arme, Rücken auch. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass da der Körperfettanteil aktuell visuell im Vergleich auf Bildern halt einfach viel maskiert. Wenn man eine Zeit lang als Coach arbeitet, dann kriegt man da einfach ein Auge für. Und es ist halt eh klar, dass wenn das Körpergewicht zunimmt, der Körperfettanteil auch zunimmt, dass es teilweise halt auch muskuläre Fortschritte visuell zumindest auf Bildern verschleiert, weil du einfach mit mehr Körperfettanzahl schlechter aussiehst auf Bildern. Und ansonsten mental, du bist weniger emotional, was in deinem Fall gut ist. Du bist einfach rationaler geworden. Ich glaube, wir haben in der Saison immer so ein bisschen drüber gespaßt. Du bräuchtest ein bisschen mehr Jan Frisse oder sowas, kann das sein? Du müsstest ein bisschen mehr Jan Frisse sein. Irgendwie sowas hatten wir doch in der
Saison. Ein bisschen sachlicher, ein bisschen nüchterner, ja. Ein bisschen weniger
genau,
impulsiv.
Und ja, halt einfach. Also ich will gar nicht, du hast schon ein hohes Durchhaltevermögen und du kannst auch arbeiten, aber du musst halt einfach schauen, dass du am Ende, wenn es wirklich drauf ankommt, dann nochmal die letzte Zeit nochmal wirklich all in gehen kannst. Wir haben da eh drüber geredet, das war glaube ich eins der letzten Check-ins, da hatte Lukas auch glaube ich damals guten Input zugegeben, dass du am Ende halt, ich glaube das war 5 Tage out oder sowas, dass du halt gesagt hast, dass es dir extrem schwer aktuell fällt, diese ganzen Sachen einzuhalten, dass das mental halt übertrieben Draining für dich ist. Und im Endeffekt, wir haben dir dann, oder ich habe dir dann gesagt, dass die letzten Tage im Verhältnis zu dem, was du bis dahin schon absolviert hast, also wenn du jetzt von der letzten Woche ausgeht und du hast eine 30 Wochen Prep hinter dir und diese letzte Woche, es wird auf die letzten Tage nochmal extrem hart und du bist vielleicht mental und einfach emotional mental, was deine Kapazitäten gehen, wirklich an deiner Grenze, dann sei dir einfach bewusst, es ist nur noch diese eine Woche und im Vergleich zu dem, was du bereits geschafft hast, was du bereits produktiv absolviert hast, ist es eigentlich zeitlich gesehen ein Witz. Ist aber dennoch die Zeit, wo es auch extrem drauf ankommt. Weil, haben wir ja dann gesehen, die 8 Gramm Salz, die da am Abend vor der GNBF noch übrig waren, die hätte man vielleicht tagsüber essen sollen, die hätte man vielleicht tagsüber konsumieren sollen. Aber auch da muss man einfach draus sagen, da lerne ich natürlich auch raus als Coach, dass ich da vielleicht einfach hätte mehr ein Auge drauf werfen sollen und dich einfach da ein bisschen, ich meine, ich kann dich ja nicht babysitten.
Ja, klar. Du hast ja auch noch andere Athleten, du hast andere Verpflichtungen, es ist gar nicht möglich, da jedes...
Ja, also, da muss ist natürlich auch Selbstverantwortung natürlich, vom Athleten, dass das eingehalten wird. Aber vielleicht einfach, also in der ich werde auf jeden Fall nächste Prep, werde ich mal ein Auge drauf haben und schauen, dass das alles passt. Ja, weil im Endeffekt, wenn du halt ja 4/5 deines Salzkonsums am Abend nicht konsumiert hast und du stehst dann vor mir und sagst mir, hey, was mache ich damit, dann haben wir halt ein Problem.
Ja.
Das habe ich mir nicht anmerken lassen. Ich habe dir dann noch gesagt, was du damit machen sollst. Weil es hätte jetzt auch nichts gebracht, dann da jetzt pissed zu sein oder irgendwie auszurasten oder was auch immer, weil das hätte ich ja noch mehr gestresst, weil dann hättest du ja auch gemerkt, wie mich das in dem Moment eigentlich gestresst hat. Weil ich dachte mir halt so, ich habe mir halt den ganzen Tag gedacht, okay, Look ist grundsätzlich nicht schlecht, aber zieht nicht so an, wie ich wollte. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum.
Ja.
Und dann am Ende des Tages war es halt so, ja, ich habe kein Salz konsumiert. Ja, solche Sachen, da dürfen dir halt nicht passieren. Das darf dir halt auf dem Level, auf dem du dich eigentlich befinden könntest und um dem du dich auch befinden möchtest, oder sowas darf nicht passieren. Aber wie gesagt, wir lernen raus und kommen beim nächsten Mal besser zurück und dann wird das auch keine Thematik mehr sein. Du hast mehr Selbstverantwortung übernommen. Generell in den letzten 12 Monaten, würde ich sagen. Also, ja.
Absolut.
Kompetitiver geworden, aber auch durch die Season durch. Also ich kann mich erinnern, vor der ersten Show war es so, ja, ich weiß gar nicht mal, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, aber es war auf jeden Fall so, ey, komme ich überhaupt ins Finale, so Sachen.
Man hatte halt auch die 2 Jahre davor nicht einmal einen Referenzpunkt gehabt, live vor Augen, so, du hast einfach keine Wettkampfathleten um dich rum, du hast dich nicht mal neben jemanden gestellt, du siehst immer nur diese Half-Natty-Wettkampf-Bodybuilding-Pics so auf Instagram und siehst die so ultra-shredded, du warst halt 2,5 Jahre nicht mehr richtig krass in Form. zweifelst natürlich an allem, hast eine ultra schlechte erste Season hinter dir gehabt, wo alles schiefgegangen ist, noch mehr schiefgegangen ist, da ist natürlich das Mindset daran geknackst und ja, das ist jetzt weg, also zum Großteil. Wie gesagt, ich halte mich noch immer nicht für den Größten, also ich denke, das ist das, was ich meinte, man muss immer bescheiden auch irgendwo sein, mit einem Wille natürlich das Maximum rauszuholen, was möglich ist, aber das wird anders laufen, besser laufen, also auf jeden Fall, da bin ich auch von überzeugt. Gut, dann noch hier die wichtigste Frage des Q&As, vielleicht jetzt. Was sagst du dazu? Stärken und Schwächen, meine Stärken und Schwächen haben wir schon gesagt.
Jetzt kommt der Part, wo ich über Marvin reden
genau,
muss.
Genau, wir reden ohne Marvin hier zu haben über ihn. Alter, eigentlich kann man das nicht machen, aber ich würde sagen, heute machen wir mal eine Ausnahme, ne?
Hier, womit willst du anfangen? Willst du ja, Physik,
Mentalität? Ich weiß gar nicht, ob ich es hören will, weil es wird mich mental eh so fertig machen, weil der ja nichts an ihm auszusetzen hat. Einfach eine Gesamtstärke. Marvin ist einfach eine Gesamtstärke. Willkommen. Physik. Mentalität, denke ich, hat er. Da muss man, glaube ich, nicht drüber reden.
Physik, also Stärken sind definitiv der gesamte Unterkörper. Und definitiv auch die Delts, die wir seitdem auch nochmal ein gutes Stück nach vorne bringen können. Also, obwohl er eigentlich sehr, sehr gute Delts hatte, haben wir die halt trotzdem extrem gepusht. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ihm sehr, sehr zugutekommen. Wird seine Linie, die eh schon gut ist, halt nochmal extrem maximieren. Und allgemein die Struktur der Physik plus Muskelmasse allgemein, es ist schon ordentlich was dran an ihm. Also, auch wenn es natürlich Peak-Off-Season-Form war, aber diese 102, 103 Kilo auf 1,73, die kommen ja nicht von ungemein. Also das sind, denke ich, so die Stärken in der Physik. Rücken ist definitiv besser geworden. Ob er auf der Höhe ist von den Delts vom Unterkörper, wird sich dann zeigen. Aber da ist auf jeden Fall einiges passiert. Da wurde 4 Jahre sehr, sehr hart geknüppelt und auch intelligent geknüppelt. Und das wird sich da zu einer sehr, sehr produktiven Season nächstes Jahr verwirklichen.
Ich sag trotzdem mal so, Marvin, wiege dich nicht in Sicherheit. Jan hält viel von dir, aber mich musst du erst noch überzeugen. Und das wird, also da, ne? Mach dich frei.
Ja, also ansonsten, natürlich, auch wenn das jetzt vielleicht die Außenwahrnehmung vielleicht nicht so, vielleicht ist das, wird das von der Außen, von der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Aber auch ein Marvin Haupt hat natürlich mal Selbstzweifel, so wie jeder Mensch. Aber ich muss sagen, wenn es drauf ankommt, dann ist er da. Und dann macht er halt auch. Also ist schon, er ist sehr charakterstark, sagen wir es mal so.
Gut.
Und hat halt auch dieses gewisse Maß an Größenwahnsinnigkeit, was ich halt auch habe. Nur bei mir kommt es vielleicht nicht so extrem nach außen durch.
Ich sag mal so, die Story von mir mit den Schachfiguren hätte auch von ihm kommen können.
Ja.
Eventuell. Gut, so viel zu Marvin. Ne? Wir wollen ihm ja auch nicht hier zu viel Aufmerksamkeit geben, denn die muss er sich erst noch verdienen, ja, nächstes Jahr. Also, bitte. Gut, ich würde sagen, wir gehen in die letzten paar Fragen. Wir müssen ja nicht alle machen, wir sind auch schon gut dabei und wir haben noch eine.
Ja, ich Dezent. Glaube, die anderen Fragen, die kriegen wir relativ schnell durch. Also, der schwierige Part ist durch.
Okay, ja. Gut. Wir haben nämlich noch eine gute.
Wo ist Marvin überhaupt?
Wo ist Marvin?
Wo ist Marvin?
Wo ist Marvin, Mann?
Pascal hat gefragt, wo ist Marvin?
Marvin, wo bist du? Hast du Angst? Hast du Angst, herzukommen? Ja? Von Jan wahrscheinlich nicht. Der mag dich. Aber. Hast du Angst, Marvin? Sag's ruhig. Ist okay. Keine Angst. Ich meine das alles ernst. Also nur weil ich hier lache, heißt das nicht, dass ich das nicht ernst meine, Leute. Also ich bitte euch. Ne? Okay. Da kommen wir vielleicht auch zur nächsten Frage. Lena hat gefragt, was nervt dich denn am meisten bei Julian? Wo ist denn Julian so richtig so eine übelste Nervensäge? Ja,
perfekte Frage. Aktuell tatsächlich nichts. Also guck mal, die Sachen, die mich... Also ich will nicht sagen, dass sie mich genervt haben. Weil irgendwo muss ich damit ja auch umgehen als Coach. Es ist meine Aufgabe als Coach. Mein Job ist es, Probleme zu lösen. Mein Job ist es, deine Probleme zu lösen, in der Prep zum Beispiel. Mein Job ist es, das Problem zu lösen, dass du mit 8 Gramm Salz vor mir stehst und fragst, was mache ich jetzt damit? Klar, solche Sachen haben mich, solche Sachen hätten besser laufen können, aber ich würde nicht per se sagen, dass mich das genervt hat, weil ich muss, klar, ich bin auch nur ein Mensch, aber in meiner Coach-Rolle bin ich sehr stoisch, sehr rational. Probiere da auch nicht emotional zu werden und aus mich rauszufahren, wenn irgendwas nicht gut läuft. Von daher, also was soll ich dir jetzt dazu sagen? Aktuell tatsächlich nicht. Wenn man jetzt diese Sachen mit einbeziehen würde, wenn man jetzt sagen würde, dass mich das genervt hat per se, dann vielleicht solche Sachen wie du stehst mit 8 Gramm Salz vor mir oder keine Ahnung, es wird über Süßstoff diskutiert oder sowas. Aber wie gesagt, das ist nun mal mein Job, das ist meine Aufgabe in dem Moment damit umzugehen. Von daher würde ich nicht per se sagen, dass mich das genervt hat. Aber ja, die Salzgeschichte, die war wild. Das ist so eine. Das passiert mir auf jeden Fall nicht nochmal.
Das ist für die Memoiren, für die.
Ja, da reden wir dann in 20 Jahren drüber und sagen, weiß noch damals, wo mit 8 Gramm Salz
Damals, wenn wir so in unserem Schaukelstuhl retired.
Da, also ich habe nicht vor, in 20 Jahren im Schaukelstuhl
ich, ho ich hoffe auch nicht. Wobei, wenn wir irgendwie in der Hex Squad uns die Knie brechen oder so nachher, wer weiß, vielleicht schon in 2 Minuten. Spaß. Okay, weiter geht's. Wir gehen weiter. Mario hat gefragt, wie schafft man es vom fortgeschrittenen Athleten zum Elite-Athlet zu werden?
Die richtige Genetik haben in Kombination mit Zeit und Kontinuität. Und Kontinuität geht einher mit Verletzungsfreiheit oder möglichst verletzungsfrei zu bleiben. Ich glaube, das beantwortet diese Frage ganz gut.
Muss aber
Wenn
auch sagen.
irgendeine dieser Komponenten nicht stimmt, dann erschaffst du es nicht, zum Elite-Athleten zu werden. Also wenn du eine durchschnittliche Genetik hast, hart arbeitest und lange arbeitest, wirst du trotzdem nicht zur Elite gehören. Genauso wirst du nicht zur Elite gehören, wenn du Elite-Genetik hast, aber nicht die Zeit rein investierst. Oder wenn die Kontinuität fehlt, weil du verletzt bist oder weil du andauernd irgendwas hin und her switcht.
Ja, das wollte ich auch sagen.
Ja.
Also, jeder, der einfach von seinen Eltern nicht so gesegnet ist, der wird es wahrscheinlich niemals schaffen, irgendwie, weiß ich nicht, zum World zu fahren oder irgendwie krass, krass Erfolge dort zu
Ja,
erzielen.
kannst schon nach Worlds fahren, habe ich auch
Aber
gemacht.
jetzt halt nicht dort weißt, ne? Von daher, ein Jan Frisse hat natürlich Elite-Genetik. Er wird sie zeigen nächstes Jahr. Nee,
Nein.
aber absolut, ne?
Irgendwer glaubt
Genetik.
das.
Irgendwer?
Einer glaubt das. Einer sagt dann, ja, du hast aber gar keine Elite-Genetik. Also
Wie
zu mir
war?
jetzt. Irgendwer wird das
Ach
glauben.
so, hier
Eine
im
Person,
Podcast meinst du?
ja,
Ach.
irgendeine Person wird das glauben. Eine Person versteht dann Sarkasmus oder Ironie nie. Es gibt immer eine Person, die das dann auf die Goldwaage legt.
Aber nochmal, der Beef mit Marvin ist real. Also Leute, glaubt das.
Das ist schon echt oft dort erwähnt. Das ist.
Ich muss es den Leuten halt klar machen, sonst glauben die es nicht. Nächste Frage. Haben wir Tipps für ein gesundes Hautbild in der Diät? Wo ich vielleicht mal kurz was einfügen kann. Ich habe in der Diät ein gesünderes Hautbild
Ich
als in
auch.
jeder Offseason.
Ja, safe.
Ey, ganz ehrlich, es liegt natürlich daran, und da meinen höchsten Respekt an alle, die das so durchziehen. Eine Ima, die jetzt hier mit uns ist, eine Julia Fuchs, ist auch jetzt eine hochkommende Athletin, die echt richtig krass abgeliefert hat in dieser ersten Saison. Die bei beiden Beispielen nur mal zu nennen, die essen ja komplett clean. So ist ja kein Geheimnis, so das zeigt sie auch immer und das ist bewundernswert, wenn man das so kann und das möchte. Aber gerade bei mir in der Offseason, ich esse halt so viel Scheiße, weil ich halt auch die Kalorien zur Verfügung habe und auch gerne einfach diese ja, Zeit nutzen will, um auch relativ, da, ich sag mal, mit dem wenigsten Bodybuilding-orientierten Input das meiste rauszuholen, wenn es dann halt mal das Auswärtsessen ist oder das Nutella-Glas ist mit was weiß
Das
ich,
Nutella-Glas, Alter.
am Tag. Das Nutella-Glas am Tag muss schon rein. Also nee, ne, also keine Ahnung. Dann ist natürlich das Hautbild nicht das geilste, aber ich gehe den Kompromiss dann ein und dann passt das für mich. In der Diät ist bei mir dann aber auf der anderen Seite auch strategisches, gesundes, cleanes Essen. Du hast nicht so viel Kalorien zur Verfügung. Es ist schwieriger, die Mikronährstoffe reinzukriegen. Du musst auf deine Lebensmittel achten und viel unverarbeitet auch essen. Allein schon wegen Sättigungsgefühl macht das Sinn. Und dann ist natürlich auch ja auch aufgrund der Gesamtmenge an Essen und auch dem relativ cleanen Essen und den wenigen gesättigten Fettsäuren, dem wenigen Junkfood generell auch das Hautbild automatisch gleich viel besser. Geht mir jedenfalls so. Und deswegen, in der Diät habe ich da eher weniger Probleme. Aber was sind so die Tipps, die du Leuten geben würdest?
Keine Lebensmittel konsumieren, die du nicht verträgst. Tatsächlich ist bei mir und auch eigentlich erfahrungsgemäß in der Diät tendenziell Das Hautbild besser. Ich glaube, in der Off-Season wird es meist schlecht, weil es ist eine Kombination aus sehr viel verarbeitetem Essen, vielleicht nicht so viel Mikronährstoffen, und oftmals auch einfach ein Kalorienüberschuss oder ein zu großer Kalorienüberschuss. Dass das tendenziell negative Auswirkungen auf dein Hautbild haben könnte. In der Diät eigentlich eher weniger. Also wenn du in der Diät Probleme damit hast, dann würde ich sagen, check auf jeden Fall die Lebensmittel ab, die du konsumierst, ob du davon irgendwas nicht verträgst. Muss halt so ein bisschen Ausschlussverfahren das Ganze angehen. Also eine Sache ausschließen, gucken, was passiert. Und das bringt jetzt auch nichts, wenn du das einen Tag lang machst. Du musst es halt schon mal über ein paar Wochen machen, weil Haut ist auch etwas, was nicht direkt reagiert. Also nur weil du jetzt ein Lebensmittel nicht verträgst, wenn du das konsumierst und du lässt es jetzt weg, dann hast du nicht direkt am nächsten Tag deutlich besseres Hautbild. Also wird sich wahrscheinlich ein bisschen ziehen, bis sich das auch zeigt. Also da musst du dann einfach so ein bisschen den Weg gehen vom Ausschlussverfahren. Ansonsten Laktoseintoleranz, auch wenn es keine Laktoseintoleranz ist, die zu einem Ausmaß geht, wo du halt wirklich gar kein Milchprodukte konsumieren kannst, kann sein, dass du eine leichte Laktoseintoleranz hast. Und dann vielleicht einfach viel Milchprodukte konsumierst, dass dadurch dein Hautbild leicht schlechter wird oder schlechter wird. Und ansonsten verarbeitete Lebensmittel einschränken und Mikronährstoffe konsumieren. Genug Obst und Gemüse essen. Ja, that's it. Und ansonsten vielleicht auch mal irgendwie einen Allergietest machen oder sowas. Und dann halt nach Ausschlussverfahren gucken, was du konsumierst und was du gut verträgst und was du nicht gut verträgst.
Yes,
Ja.
perfekt. Haben wir noch eine Frage übrig? Ich glaube, wir sind eigentlich jetzt fast durch. Lass uns das nochmal kurz angucken. Ich denke, wir haben eigentlich fast alles Relevante fertig. Vielleicht noch eine Frage von Mayu. Warum benötigt man als fortgeschrittener Athlet schneller einen Deload?
Ganz kurz gesagt, eigentlich, weil du halt destruktiver trainieren kannst. Du bewegst mehr Arbeitsgewicht. Du kannst intensiver trainieren. Du bist einfach erfahrener. Der Skill zu trainieren an sich ist höher. Und die Ermüdung, die du damit anhäufst, ist halt auch eben höher. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass du tendenziell in deiner Trainingskarriere vermutlich immer irgendwo etwas mehr Volumen benötigst, um Progress zu machen, dann steigt das in der Regel halt auch an. Du trainierst intensiver. Und ja, dann brauchst du halt einfach irgendwann früher einen Deload als vielleicht am Anfang. An Kraftwerte gehen hoch, Trainingsvolumen geht hoch. Ja.
Absolut. Gut.
Was ist mit der Hexcode-Frage?
Wollen wir die noch mit reinnehmen?
Ja, können wir. Müssen wir nicht.
Obwohl ich nicht so ganz verstanden habe, was mit Briefing
Ja, ich habe es
Squads heißt.
gegoogelt. Es ist so eine Art, es ist ein bisschen wie Widowmaker. Also, du machst halt kontinuierliche, du nimmst dein, also, das wird so beschrieben mit, du hast halt dein Arbeitsgewicht, was du für 10 Wiederholungen bewegen kannst und willst es für 20 bewegen. Also, du machst halt kontinuierliche Reps, bis du nicht mehr kannst. Und dann weitest du das Set quasi durch mehr Atempausen aus, um mehr Reps zu machen.
Also die Frage ist, vielleicht
Was wir
nochmal
davon
Nachteile
halten.
von Briefing-Squats bei der oder
Na,
Briefing-Squats bei der
also.
Hackenschmidt Intervallpause.
Nachteile ist halt, also man kann das Ganze als Intensitätstechnik einsetzen. Ich habe den tatsächlich auch drin. Wir werden den tatsächlich auch gleich machen. Den Widowmaker an der Schnell-Leg Press, da kannst du dich auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Das ist immer ein absolutes Highlight der Trainingswoche. Naja, ich sag mal so, wenn du das Set immer weiter also wenn du es als Intensitätstechnik nutzt, ist okay, aber dann würde ich es auch so nutzen und dir auch im Klaren sein, dass so ein Set natürlich auch sehr viel Ermüdung mit sich bringt. Es ist auch irgendwo ein hoher mentaler Faktor involviert. Also ein Widowmaker-Set macht dich mental auch einfach tougher. Du lernst halt einfach dadurch auch härter zu trainieren, weil du dich immer wieder über diese Grenzen hinauspusht. Und es natürlich auch sehr unangenehm ist. Und wenn du das natürlich überstehst und auch immer wieder besser überstehst, also immer weiter Fortschritte machst, dann ja, etabliert sich da natürlich auch einfach Trainingserfahrung. Und du lernst halt intensiver und härter zu trainieren. Ansonsten und halt auch das ganze Mental, die Mentalität, die du eben dafür, die da einhergeht. Also du musst natürlich, um ein gewisses Training absolvieren zu können, musst du auch eine gewisse mentale Kapazität haben und die wird halt eben durch so ein Set auch unter anderem etabliert.
Also abgesehen davon, die Beinpresse hat mir gezeigt, was hartes Training ist in den letzten 12 Monaten. Das ist halt so. Also eine Beinpresse ist eine der Übungen meiner Meinung nach, die man mitunter am intensivsten und widerlichsten ausführen kann. Also wenn du da eine Reps Reserve 0 wirklich schaffst, Forced Reps vielleicht mal gemacht hast, weißt, wie sich das anfühlt, dann wirst du auch wissen, was wirklich eine Reps Reserve 0 ist und das auch auf andere Muskelgruppen, auf andere Übungen zum gewissen Teil übertragen können. Dass du wirklich weißt, wann ist halt Schluss, so wie fühlt sich das an. Deswegen, es einmal gemacht zu haben, mehrmals gemacht zu haben, hilft, um wirklich auch sein Training zu optimieren und den Reiz zu maximieren.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also man muss natürlich, also je risikoreicher der Lift ist und je weniger Reps du machst, desto eher würde ich wirklich auf klassischen intraabdominalen Druck und Pressatmung setzen und den auch über die gesamte Wiederholung halten. Also wenn du jetzt ein 3 AM im Squat absolvierst, dann würde ich dir nicht empfehlen, da keine Interested-Pause zu machen zum Beispiel. Sondern ich würde dir wirklich empfehlen, jede Rep zu resetten, oben neu einzuatmen, intraabdominalen Druck aufzubauen, den auch über die gesamte Rep zu halten. Aber generell, je higher Rep etwas ist und je sicherer etwas ist, jetzt zum Beispiel eine Hack im Vergleich zum Squat oder eine Beinpresse im Vergleich zu Hack, desto eher kannst du noch mit wenig Interested Pause arbeiten oder sogar atmen während der Bewegung. Also ich würde dir natürlich immer empfehlen, unten in einer Hack zum Beispiel die Spannung maximal zu halten, aber du kannst zum Beispiel auf dem Weg nach unten einatmen und auf dem Weg nach oben ausatmen. Das würde ich jetzt in einem 3-Eimer, in einem High-Bar-Squat und in einem Low-Bar-Squat nicht machen. Und ja, also um das Thema Interested Pausen halt jetzt auch nochmal mit einzubinden, ist definitiv keine Interested Pausen zu machen oder Interested Pausen auf eine gewisse Anzahl zu begrenzen, ist definitiv ein guter Weg, deine Sets zu standardisieren und nicht Gefahr zu laufen, dass du dein Set einfach nur immer weiter ausweitest, weil du eben immer mehr Interested Pausen machst.
Genau, das sage ich auch immer meinen Klienten, dass man einfach standardisieren muss und sich immer bewusst sein muss, was macht man hier gerade für eine Intensitätstechnik, für einen Satz und den auch wirklich so fest standardisiert, immer gleich von Woche zu Woche implementiert und nicht einmal während einem Satz eine Pause macht, nur weil man denkt, jetzt brauche ich eine, sondern jede Woche das gleiche Tempo an den Tag zu legen, die gleichen Pausen an den Tag zu legen und wenn du halt nicht mehr kannst, dann kannst du halt nicht mehr, dann ist der Satz vorbei. Wenn es natürlich im Plan steht und du das so geprogrammt hast, dann mach das, aber wenn nicht, dann halt nicht, weil es bringt dir nichts, auf Biegen und Brechen dann noch Reps rauszuhauen, nur wenn der Satz schon rum ist, wenn du schon bei deiner gewünschten Reps in Reserve angekommen bist. Standardisierung ist key meiner Meinung nach zum gewissen Teil, um auch über lange Zeit Progress in gewissen Übungen erkennen zu können. So. Weil wenn du während Rap zwischen Rap 3 und 4 2 Atemzüge nimmst, aber zwischen Rap 7 und 8 6 Atemzüge nimmst oder dir dreimal so lang Zeit lässt, wieder runterzugehen, das aber eigentlich ein straight Set ist, ohne Intraset-Pause, dann stimmt irgendwas nicht so 100%. So. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn du standardisieren kannst und das Ziel ist, eine Reps in Reserve zu erreichen, Muskelversagen vielleicht zu erreichen, und das ist ja das, was wir brauchen, um Muskulatur aufzubauen, intensives Set.
Unter anderem, ja.
Natürlich, dann gehört sich das standardisiert. Und weil sonst kannst du ja auch nicht sagen, ich habe nächste Woche Progress gemacht. Wenn ich gar nicht weiß, habe ich mir jetzt letzte Woche genauso viel Pause zwischen den Wiederholungen gelassen oder nicht. Mhm. Zahlen auf dem Sheet sind natürlich immer relativ zu sehen und nicht alles, aber relevant. Und deswegen gucke ich da schon immer drauf und denke ich schon ganz wichtig, dass man das in gewissem Maße gleich lässt von Woche zu Woche. Stimmt Jan mir absolut nicht zu, deswegen sagt er auch jetzt nichts.
Ich widerspreche.
Er widerspricht.
Na, alles gute Punkte.
Gut, ich würde sagen, wir sind dann auch für heute durch. Wir sind jetzt schon, wie sind wir dabei? Fast eine Stunde, 15 Minuten. War eine stabile Episode. Ich würde sagen,
so, die, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
Die Leute fand ich auch. Genug Witz dabei, genug Ironie dabei. Außer bei Marvin, da war alles ernst gemeint. Und inhaltlich auch wertvoll. Und ich denke, eine dritte wird in den nächsten Monaten irgendwann
ich hoffe doch
definitiv kommen. Mhm. Spätestens bei meinem zweiten Wien-Besuch, der ansteht. Auf jeden Fall.
Steht er schon an? Steht er schon fest?
Nee, noch nicht fest, aber der steht irgendwann an. Okay. Vielleicht Ende des Pre-Prep-Cuts in 2-3 Monaten, dass man mal sieht, was gelaufen ist. Wir machen ja auch noch einen Formcheck.
Morgen.
Morgen, ja. Genau. Mhm. Haben gestern Abend schon mal eine Sneak-Preview auf der Trainingsfläche gemacht, aber nochmal ordentlich. Und dann kann man mal gucken, was ging und wo man vielleicht dann auch jetzt ausgemachte, verbesserte Muskelgruppen, ob das dann auch wirklich so am Ende der Fall ist, ob da wirklich was gegangen ist oder wir noch mehr pushen müssen in der einen oder anderen Geschichte. Werden wir wahrscheinlich eh, aber
schauen wir mal.
Perfekt, Leute. Ich verabschiede euch und wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann in 2-3 Monaten wieder. Lasst Like und Follow da auf Instagram, ne? Jan Frisse.
Mhm, bitte.
Instagram, YouTube. Ja. Content wird kommen, habe ich gehört.
Absolut, und Website ist auch bald wieder am Start. Da gab es einige Komplikationen, aber die ist auch bald mit dem vollen Umfang an Resultaten und ja, auch der restlichen Website wieder am Start. Also, wann kommt das raus?
Ich schätze in 1-2 Wochen.
Mal gucken. Machen wir 2 Wochen raus, dann könnte es sehr, sehr gut sein, dass die Website schon online ist.
Guckt auf jeden Fall mal vorbei und dann, ja, checkt ihn ab. Also, Leute, wir verabschieden uns. Haut rein.
Danke fürs Zuhören, Zuschauen.
Und ciao, ciao. Jetzt erstmal im Beintraining sterben. Richtig Bock.
Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe, ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.